Thomas de Maizière und Karl Ludwig Kley. Die Kunst guten Führens. Macht in Wirtschaft und Politik. Gelesen von Heiner Lenz und Michel Winter.
Wenn Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft an einem Tisch sitzen, geht es nicht immer harmonisch zu. Politikerinnen haben zuweilen wenig Verständnis für das Kosten-Nutzen-Denken der Unternehmer. Umgekehrt finden viele CEOs, dass die Politik zu langsam arbeite und sich zu sehr in ihre Belange einmische. Thomas de Maizière und Karl Ludwig Kley haben sich zusammengesetzt, um gemeinsam über ihre langjährige Erfahrung als Politiker und Topmanager zu reflektieren. Und sie haben festgestellt, viele Freuden und Hürden sind ähnlich in der Spitzenführung, egal ob in Politik oder Wirtschaft. In diesen Blinks bekommst du einen Einblick in ihre Arbeit und erfährst, was gute Führung in Spitzenpositionen ausmacht. Denn was Führungskräfte in Wirtschaft und Politik gleichermaßen beachten sollten, haben wir in den 10 goldenen Regeln erfolgreicher Führung zusammengefasst.
Blink Nummer 1. Führen in der Politik. Worauf es beim Amtsantritt ankommt.
Als Hans-Dietrich Genscher 1974 das Amt des Außenministers übernahm, gab es Zweifel, ob er der richtige Kandidat war. Er galt eher als Experte für die Innenpolitik und hatte keinerlei diplomatische Erfahrung. Als Genscher nach 18 Jahren im Amt freiwillig zurücktrat, hatte sich das Blatt jedoch gewendet. Er war nicht nur in der Bevölkerung beliebt, sondern wurde auch von seinen Kollegen für seine Arbeit als Außenminister hochgeschätzt. Das Beispiel des ehemaligen Außenministers zeigt: Wer einen Ministerposten übernimmt, muss zu diesem Zeitpunkt noch kein Experte sein. Entscheidend sind vielmehr Motivation und die Fähigkeit, sich schnell in das neue Sachgebiet einzuarbeiten. Viele Politiker sammeln Erfahrungen, indem sie sich in ihrer Partei hocharbeiten. Der Aufstieg von der Jugendorganisation oder dem Kreisverband bis in den Bundestag und schließlich ins Regierungsamt wird umgangssprachlich Ochsentour genannt. Dieser Weg mag lang und mühselig sein, bietet allerdings die Möglichkeit, schrittweise mehr Verantwortung zu übernehmen und wichtige Fähigkeiten zu erlernen. Weil Erfahrung so wichtig ist, wird für viele Spitzenpositionen bereits ein hoher Rang vorausgesetzt. Angehende Parteivorsitzende sollten schon ein anderes Parteiamt innehaben oder in einer Landesregierung sitzen. Auch Thomas de Maizière war vor seiner Ernennung zum Chef des Bundeskanzleramts kein Neuling. Er hatte bereits 4 Jahre lang die Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern geleitet. Ist eine Politikerin endlich in einem Spitzenamt angekommen, steht sie vor wichtigen Personalfragen. Eine davon lautet: Welche Kompetenzen bekommen Stab und Linie? Der Stab umfasst das enge Team um die Führungskraft. Er übernimmt traditionell strategische und beratende Funktionen und bereitet die Minister auf Termine vor. Unter Linie versteht man Mitarbeitende, die in den Fachabteilungen arbeiten und Verwaltungsaufgaben übernehmen oder Beschlüsse umsetzen. Viele Führungspersönlichkeiten finden es verlockend, ihren Stab auszudehnen und auch Linienaufgaben von ihm übernehmen zu lassen. Doch de Maizière rät davon ab. Ein Stab kann die Fachaufgaben niemals so gut ausführen wie die erfahrenen Linienmitarbeiter. Außerdem führt der Abzug von Kompetenzen dazu, dass sich die Linie entmachtet fühlt und demotiviert wird.
Wir können festhalten, dass man einen langen Atem braucht, um ein Spitzenamt in der Politik zu ergattern. Und man bei Amtsantritt die Aufgaben weise unter Mitarbeitenden verteilen muss.
In seiner Zeit als Minister hat de Maizière darauf geachtet, Mitarbeiter zwischen Stab und Linie wechseln zu lassen. So wurde das Verständnis füreinander gefördert und die Zusammenarbeit verbessert. Als nächstes sehen wir uns einen Aspekt an, der die Arbeit in der Politik immens erschwert: Das Entscheiden, wenn Unsicherheit herrscht.
Blink Nummer 2. Politisches Führen bei Unsicherheit.
In den ersten Monaten der Corona-Pandemie herrschte 2020 weltweit Ratlosigkeit. Niemand wusste, wie verbreitet sich das Virus? Welche gesundheitlichen Risiken gibt es? Die politischen Verantwortlichen standen damit vor einem Dilemma. Normalerweise erwartet die Öffentlichkeit, dass Politiker vor ihren Entscheidungen alle relevanten Informationen abwägen. Die Pandemie hat gezeigt, dass das nicht immer funktioniert. Politische Führung heißt auch, Entscheidungen in Zeiten der Unsicherheit zu treffen. Unsicherheiten ergeben sich manchmal durch Zeitdruck. Wenn am Tag eines Konzerts ein Terrorverdacht bekannt wird, muss die Innenministerin schnell entscheiden, ob die Veranstaltung abgesagt werden soll oder nicht. Auch wenn sie noch nicht sicher sagen kann, ob tatsächlich eine Gefahr besteht. In anderen Fällen mag die Rechtslage unsicher sein. In dieser Situation befand sich Thomas de Maizière, als er 2015 Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich einsetzte und dort Geflüchtete zurückweisen ließ. Zum Zeitpunkt seiner Entscheidung waren sich die Experten uneins, ob sie rechtswidrig sein würde oder nicht. Noch heikler wird die Lage in einer ausgewachsenen Krise. Zwei Beispiele sind die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 oder der kurzfristige Atomausstieg der Bundesregierung nach dem Reaktorunglück von Fukushima. De Maizière zieht drei Lehren aus seinen Erfahrungen mit Krisen. Erstens, je größer die Krise, desto unwichtiger werden bisherige Zuständigkeiten. Die Befugnisse werden so umverteilt, dass die Krise am schnellsten und effektivsten gelöst werden kann. So übernimmt etwa der Bund Kompetenzen, die sonst den Bundesländern überlassen sind, damit schneller Entscheidungen getroffen werden können. Ein Beispiel ist der Versuch der Bundesregierung, die Führung bei den Anti-Corona-Maßnahmen zu ergreifen. Zweitens, in einer Krisensituation zählt persönliche Leistung mehr als Hierarchien. Eine Krise sucht sich immer die Starken. Jetzt stellt sich heraus, wer sich schnell in die neue Sachlage einarbeiten, Prioritäten setzen und die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und drittens, die wichtigste politische Währung in einer Krise heißt Vertrauen. In einer Pandemie mit einem neuartigen Virus ist die Datenlage anfangs sehr unübersichtlich. Dennoch muss die Politik ihre Maßnahmen durchsetzen und die Bevölkerung führen. Das gelingt nur, wenn die Verantwortlichen in Sprache und Auftreten glaubwürdig wirken.
Kurz gesagt, in Krisenzeiten und bei unsicherer Faktenlage offenbart sich wahre Führungsstärke.
Welche Charaktereigenschaften braucht eine Führungskraft, um solche Situationen meistern zu können? Zunächst einmal den Mut, Verantwortung zu übernehmen und Risiken einzugehen. Dann braucht sie starke Nerven und ein gutes Beraterteam, das ihr in solchen Situationen unterstützend zur Seite steht. Im nächsten Blink wechseln wir die Perspektive und schauen uns an, welche Kompetenzen in der Wirtschaft notwendig sind.
Blink Nummer 3. Einblicke in die Wirtschaft. Wer hat das Zeug zum Vorstand?
Die börsennotierten Unternehmen in Deutschland beschäftigen zusammen mehrere Millionen Mitarbeitende. Ihr jährlicher Umsatz geht in die Milliarden. Viel Verantwortung also, die auf den Schultern der Vorstände dieser Konzerne lastet. Welche Qualifikationen muss eine Managerin oder ein Manager mitbringen, um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein? Bei Stellenausschreibungen für Vorstandsmitglieder verhält es sich wie mit vielen anderen Ausschreibungen. Die Anforderungslisten sind unheimlich lang. Karl Ludwig Klei hat daher die wichtigsten Kompetenzen zusammengefasst, die jemand im Vorstand mitbringen sollte. Eine Voraussetzung ist eine vielfältige Berufserfahrung. Vorstandsmitglieder müssen wissen, wie man Wachstum fördert und große Innovationen vorantreibt. Gleichzeitig sollten sie aus Erfahrung aber auch wissen, wie man Kosten senkt. Längere Auslandsaufenthalte sind ebenfalls wichtig. Nur so kann ein Vorstandsmitglied ein Gespür für kulturelle Unterschiede entwickeln und dieses in internationalen Geschäftsbeziehungen einsetzen. Natürlich sollte ein Vorstandsmitglied Erfahrung im Führen von Menschen haben sowie wirtschaftliche Erfolge vorweisen können. Das bedeutet, dass er oder sie bereits für einen eigenen Unternehmensbereich verantwortlich war und hier Gewinne erzielt hat. Und dann wäre da noch das Alter. Um den Anforderungen eines Vorstands gerecht werden zu können, sollten alle Kandidatinnen und Kandidaten eine gewisse Lebensreife mitbringen, also in der Regel nicht jünger als 40 Jahre sein. Wer es in die Vorstandsetage geschafft hat, trägt fortan die Verantwortung für ein ganzes Unternehmen. Um diese Macht verantwortungsvoll einzusetzen, ist es wichtig, werteorientiert zu handeln. Bei Kleis altem Arbeitgeber Merck waren Mut, Respekt, Integrität und Transparenz Teil der Unternehmensphilosophie. Eine Top-Führungskraft sollte auch im Hinterkopf haben, wem das Unternehmen dienen soll. Im angelsächsischen Raum ist seit den 80er Jahren das Mantra des Shareholder Value verbreitet. Das ist eine Denkströmung, die den maximalen Profit der Anleger als einzig legitimen Unternehmenszweck ansieht. In Kontinentaleuropa hat sich dagegen der Stakeholder-Ansatz etabliert, den auch Klei befürwortet. Er besagt, dass die Wirtschaftlichkeit eines Konzerns zwar Priorität hat, aber nicht alleiniges Kriterium sein sollte. Ein Top-Manager muss stets im Blick haben, welche Forderungen die unterschiedlichen Stakeholders stellen. Das sind alle, die von den Aktivitäten eines Unternehmens betroffen sind. Also Anteilseigner, Mitarbeitende, Kunden, die Gesellschaft oder der Staat. Diese Ansprüche sollte eine Führungskraft in ihre Entscheidungen einfließen lassen.
Was zeigt uns das? Ein Vorstandsmitglied braucht vielfältige Berufserfahrungen und sollte sowohl Unternehmenswerte als auch Stakeholderinteressen berücksichtigen.
Eine Führungskraft in der Wirtschaft muss ihre Entscheidungen also anhand vieler Kriterien abwägen. Als ob das nicht schon schwer genug wäre, ist sie oft auch durch Zeit und knappe Ressourcen eingeschränkt.
Blink Nummer 4. Grenzen des eigenen Handelns.
Managerinnen und Manager in Spitzenpositionen haben von Natur aus große Pläne. Sie wollen etwas bewegen, innovativ sein und mit ihren Unternehmen immer weiter wachsen. In der Realität stoßen sie jedoch oft auf Hindernisse. Eine Hürde ist ihre knapp bemessene Zeit. Das weiß Karl Ludwig Klei aus eigener Erfahrung. Es gibt Vorstandssitzungen, Strategiebesprechungen, Aufsichtsratssitzungen sowie Meetings zu Quartals- und Investorenberichten. Dazu kommen Besuche bei Geschäftspartnern, Gespräche mit Stakeholdern und die Abarbeitung von Post und Anfragen. All diese Verpflichtungen machen zusammen einen Arbeitsaufwand von 24 bis 30 Arbeitstagen pro Monat aus. Es bleibt kaum Zeit, um über wichtige Entscheidungen nachzudenken oder die Familie zu sehen. Wer nach 10 Jahren nicht völlig ausgebrannt sein will, sollte an seinem Zeitmanagement arbeiten. Was braucht man dafür? Zunächst ein gutes Team, das einen Teil der Aufgaben übernimmt. Manager sollten bereit sein, Verantwortung zu delegieren. Und sie müssen Prioritäten setzen und sich von ihrer Arbeit ein Stück weit distanzieren können. Wenn einer Führungskraft jede schlechte Nachricht ans Herz geht, wird sie kaum in der Lage sein, das Unternehmen souverän zu führen. Der Job eines Unternehmers ist jedoch nicht nur durch zeitliche Einschränkungen geprägt. Er zeichnet sich auch durch knappe finanzielle Ressourcen aus. Eine wichtige Lektion dazu lernte Klei in seiner Zeit bei der Lufthansa. Das Unternehmen hatte gerade die Catering-Firma Sky Chefs übernommen, als der Anschlag am 11. September 2001 passierte. Die Einnahmen des Flugcaterings kamen zum Erliegen, doch es gab kaum Eigenkapitalreserven, um das auszugleichen. Die Lufthansa musste Vermögensgegenstände verkaufen und eine Kapitalerhöhung veranlassen. Der Vorstand beschloss daher, in Zukunft mehr liquide Mittel zurückzuhalten. Manchmal stößt eine Top-Managerin bei ihren Plänen auch auf Widerstand bei den eigenen Kollegen. Bei vielen großen Unternehmen gibt es eine Not-Invented-Here-Mentalität, also nicht hier erfunden. Das heißt, dass Angestellte Vorschläge von außen ablehnen, mit der Überzeugung, das eigene Unternehmen würde selbst alles am besten können. Eine solche Haltung kann dazu führen, dass zum Beispiel Prozessänderungen abgelehnt werden, wenn sie von externen Beratern kommen. Gute Führung bedeutet, solche Widerstände zu überwinden. Im besten Fall gelingt dem Vorstand das durch Argumente und Überzeugungsarbeit. Doch nicht immer wird er damit Erfolg haben. Manchmal muss er auch einfach auf den Tisch hauen.
Vorstände sind also vielen Restriktionen ausgesetzt und müssen Wege finden, damit umzugehen.
Nun haben wir Einsicht in die unterschiedlichen Welten von Wirtschaft und Politik erhalten. Rollen wir nun anhand der 10 goldenen Regeln von de Maizière und Clay auf, was in beiden Welten erstrebenswert ist.
Link Nummer 5. Die 10 goldenen Regeln der Führung.
Wie wir gesehen haben, haben Minister und CEOs mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. Trotzdem haben sie auch Gemeinsamkeiten. Sie müssen mit Menschen umgehen, Krisen bewältigen und Verantwortung zeigen. Worauf Führungskräfte in Wirtschaft und Politik gleichermaßen achten sollten, haben de Maizière und Clay in ihren 10 goldenen Regeln erfolgreicher Führung auf den Punkt gebracht. Die Regel Nummer 1 ist simpel. Führungspersonen müssen Menschen mögen. Wenn du ein Spitzenamt bekleidest, solltest du ein Interesse an Menschen haben und ihnen Empathie entgegenbringen. Nur so kannst du ein echtes Vertrauensverhältnis zu deinem Team und deinen Angestellten aufbauen. Regel Nummer 2 dreht sich um Prinzipientreue. Gute Entscheidungsträger zeigen Haltung. Wer nach festen Grundsätzen handelt und zu seinen Entscheidungen steht, wird respektiert. Das bedeutet jedoch nicht, dogmatisch zu sein. Clay plädiert dafür, stets ein gutes Maß an Realitätssinn einzubeziehen. Etwa wenn es darum geht, ob Geschäftsbeziehungen mit autoritären Regimen wie China in Ordnung sind. Ein Konzern, der auf Produktkomponenten aus diesem Land angewiesen ist, kann es sich nicht ohne weiteres leisten, die Beziehungen aus moralischen Gründen abzubrechen. Regel Nummer 3 besagt, dass Führungskräfte verantwortungsvoll mit ihrer Macht umgehen müssen. Scheue dich nicht, deine Macht einzusetzen und Dinge gestalten zu wollen. Doch sei dir deiner Verantwortung stets bewusst und führe dir vor Augen, welchen Auftrag du als Führungskraft hast. Macht darf kein Selbstzweck sein. Das führt uns zur 4. Regel. Zu guter Führung gehört Selbstführung. Selbstführung bedeutet, dass du nicht abhebst. Als Vorstand oder Spitzenpolitiker lebst du irgendwann in einer Blase. Du genießt Privilegien, bist gefragt und wirst nur noch selten offen kritisiert. Eine gute Führungskraft sollte jedoch wissen, dass das nicht die Norm ist. Und sie sollte weiterhin beobachten, was außerhalb des eigenen Zirkels passiert. Das kannst du sicherstellen, indem du regelmäßig verschiedene Abteilungen deiner Organisation besuchst oder Hobbys pflegst, die nichts mit deiner Arbeit zu tun haben. Auch Zeit mit Familie und Freunden ist wichtig. Regel Nummer 5 lautet: Führungskräfte brauchen Ambition und müssen wissen, wie sie diese umsetzen. Wenn du einen Vorstand oder ein Ministerium leitest, zählt es zu deinen Aufgaben, eine Vision und langfristige Strategien zu entwerfen. Doch es darf nicht bei schönen Zielen bleiben. Auch das Abliefern von Ergebnissen gehört zu guter Führung dazu.
Die ersten 5 wichtigsten Stichworte für Führungskräfte sind also Empathie, Grundsätze, Verantwortungsbewusstsein, Selbstführung und Ambition.
Diese Eigenschaften mögen in ruhigen Zeiten vielleicht noch einfach umzusetzen sein. Die 5 weiteren goldenen Regeln der Führung sind besonders für schwierige Zeiten wichtig.
Link Nummer 6. Weitere Regeln guter Führung.
Die Wirtschaft kennt keinen Stillstand. Kundenwünsche ändern sich und jeden Monat kommen neue Innovationen und Wettbewerber auf den Markt. In der Politik sind vor allem die Wahlperioden von Veränderungen und Umbrüchen geprägt. Eines haben Führungskräfte in beiden Sphären also gemeinsam. Um zu überleben, müssen sie sowohl auf Veränderungen reagieren, als auch selbst Wandel gestalten. Damit verbunden ist die Nummer 6 der 10 goldenen Regeln erfolgreicher Führung. Wer führen möchte, sollte zu Veränderungen bereit sein. Als gute Führungskraft musst du stets neugierig bleiben und Bestehendes hinterfragen. Mut zu Veränderungen und Risikobereitschaft gehören dazu, damit sich eine Organisation weiterentwickeln und wachsen kann. Regel Nummer 7 lautet: Menschen in Spitzenpositionen müssen mit Krisen umgehen können. Du solltest dir bewusst sein, dass es immer Krisen geben wird. Nimm dir also die Zeit, dich darauf vorzubereiten. Dazu gehört beispielsweise, einen Eigenkapitalpuffer für schwierige Zeiten aufzubauen oder Notfallpläne für Naturkatastrophen zu entwickeln. Wenn die Krise da ist, solltest du konzentriert bleiben und mutig handeln. Regel Nummer 8 betont die Wichtigkeit guter Kommunikation. Es reicht nicht, wenn nur du allein deine Ideen gut findest. Du solltest auch in der Lage sein, deine Mitarbeitenden und die Öffentlichkeit mit Argumenten zu überzeugen. Auf persönlicher Ebene schafft professionelle Kommunikation Vertrauen und stellt sicher, dass andere dir folgen werden. Regel Nummer 9 besagt, dass erfolgreiche Führungskräfte über die eigene Amtszeit hinausdenken. Du solltest ein aufrichtiges Interesse am Wohlergehen deiner Organisation mitbringen und nicht nur an deine eigene Karriere denken. Damit geht einher, dass du langfristige Ziele verfolgst, die über deine eigene Zeit im Amt hinausgehen. Schließlich kommen wir zur 10. und letzten Regel. Wenn du führen möchtest, solltest du lernen, Grenzen zu setzen. Lass nicht zu, dass dein Beruf dich auffrisst. Gehe achtsam mit deinen körperlichen Reserven um und nimm dir Zeit für dein Privatleben. Wer Geist und Körper fit hält, steigert gleichzeitig seine Leistungsfähigkeit im Job.
Die weiteren 5 wichtigen Eigenschaften guter Führungskräfte sind Mut zur Veränderung, Krisenfestigkeit, Kommunikation, langfristige Planung und die Fähigkeit, Grenzen zu setzen.
Die 10 goldenen Regeln, die du nun kennengelernt hast, bringen dich hoffentlich ein gutes Stück weiter. Eine Lösung für jedes Problem, auf das du in deiner Position stoßen wirst, bieten sie freilich nicht. Die eine Blaupause für gute Führung kann es auch gar nicht geben. Jeder, der in ein Spitzenamt vorrückt, muss seinen ganz eigenen Stil entwickeln. Dabei kann dir neben dem Lesen von Büchern der Austausch mit anderen Führungspersonen helfen.
Das waren die Grundprinzipien der Führung aus dem Buch Die Kunst guten Führens von Thomas de Maizière und Karl-Ludwig Kley. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage, was macht gute Führung aus? Dazu hast du in diesen Blinks einiges erfahren. Du weißt nun, dass zu guter Führung die Fähigkeit gehört, Menschen zu motivieren und Vertrauen aufzubauen. Personen in Spitzenämtern sollten breite Kompetenzen mitbringen und wissen, wie sie mit Krisensituationen umgehen. Ihre Entscheidungen müssen wertebasiert sein und stets das Wohl ihrer Organisation im Blick haben. Doch Führung geht auch mit hohem Druck einher. Um ihm standzuhalten, ist ein gutes Team genauso wichtig wie eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Die Regeln, die wir in diesen Blinks kennengelernt haben, sind allerdings nicht nur in großen Konzernen und der Politik anwendbar. Auch Führungskräfte in Sport, Wissenschaft, Armee, Start-ups oder gemeinnützigen Verbänden können von ihrer Anwendung profitieren. Kurz gesagt, sie gelten überall, wo Führung wichtig ist. Wir hoffen, dass du einige Anregungen für deine eigene Führungsrolle aus den Blinks mitnehmen konntest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.